Also in Kiel, da sind gleich drei Demos geplant. Eine beginnt um 11 Uhr im Winterbeker Weg. Die Schüler der Max-Planck-Schule haben dazu aufgerufen. Sie wollen für Vielfalt und Toleranz demonstrieren. Die Polizei rechnet da mit etwa 1000 Teilnehmern und auch mit Verkehrsproblemen. Und auch auf der Kieler Förde gibt es eine Aktion. Um 14 Uhr will da die Kanuvereinigung Kiel, so haben sie es angekündigt, mit anderen Vereinen vor den Landtag paddeln und dort eine Linie gegen Rechtsextremismus bilden. In Lübeck, da steigt am Abend um 18 Uhr ein Demo-Rave im Marienkirchhof. Mehrere Gruppen und Institutionen, darunter auch das Theater Lübeck, organisieren das. Sie wollen tanzen und mit Musik laut sein gegen Faschismus. Die Stadt Lübeck rechnet mit rund 1000 Teilnehmern. Außerdem wird heute unter anderem auch in Lütjenburg, Rendsburg und Bordesholm demonstriert.
Moritz Meyer mit dem Überblick darüber, was in Schleswig-Holstein ansteht in Sachen Demos. Und damit willkommen an diesen 22. Februar am Samstag mit Birgit Hasselbusch mit dem Blick auf den Norden. Denn viele wollen ein klares Zeichen setzen für Demokratie und Vielfalt und gegen Rechts. Auch heute eben gehen wieder Tausende auf die Straße. In Hamburg beispielsweise erwartet die Polizei mindestens 65.000 Menschen zu Demonstrationen. Zwei Aufzüge sind geplant, einer ab 12 Uhr ab Willy-Brandt-Straße durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof unter dem Motto: Wir lassen uns nicht spalten, Hamburg wählt Zusammenhalt. Ein Bündnis unter anderem aus Fridays for Future, DGB Hamburg, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der türkischen Gemeinde Hamburg ruft dazu auf. Und ab 14.30 Uhr ab Glockengießerwall ein Demo-Rave, klare Kante gegen rechts. Insgesamt müssen sie damit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen und enden sollen die Demos zusammen auf dem Heiligen Geistfeld und eben auch in vielen anderen Städten in Deutschland und Norddeutschland. Wie es in Kiel und Lübeck aussieht, haben wir ja eben gerade auch gehört. All das einen Tag vor der Bundestagswahl. Da gehen viele Menschen im Norden auf die Straße für demokratischen Zusammenhalt. Wer in ein fremdes Land kommt, der muss sich zurechtfinden. Denn so vieles ist anders als zu Hause, auch die Arbeitswelt. Die Brücke zum Neuen, das können Menschen sein, die wissen, was zu tun ist. In Niedersachsen, in Hannover, da gibt es die Brückenbauer. Flüchtlinge helfen anderen Geflüchteten auf dem Weg zum beruflichen Erfolg. Angelika Henkel war bei einem Meeting von Teilnehmern dabei.
So, komm rein, ihr Lieben. Hier ist unser Raum. Hier können wir uns hinsetzen.
Treffen mit dem Projekt Brückenbauer in Hannover. Bernd Schlierf begrüßt Ehrenamtliche. Früher klopften sie bei ihm an, weil sie Hilfe brauchten. Jetzt helfen sie anderen. Bei der Suche nach dem richtigen Beruf, dem Bewältigen des Bürokratiedschungels und den ersten Schritten hin zu einer dualen Ausbildung, erklärt Bernd Schlierf, der das Projekt 2017 erfunden hat und leitet.
Die Brückenbauerinnen sagen immer wieder, diejenigen, die nachfolgen, die müssen ja nicht die gleichen Fehler machen, die ich mal gemacht habe. Das kann ich denen ja vorher berichten, was da passiert ist. Und dann können sie diese Fehler unter Umständen vermeiden.
Drei junge Männer sind heute gekommen. Alle haben ihren Weg gemacht. Zum Beispiel Alpha Bakar Diallo. Er kommt aus Westafrika, hat als Kind sein Zuhause verlassen, war in Marokko gestrandet. Erst beim dritten Mal klappte es, mit einem Boot über das Mittelmeer zu fahren. Mit 16 landete er in Ostfriesland. Er ist dankbar. Heute arbeitet er als Fachkraft in einem Lager.
Ich glaube, man braucht hier in Deutschland als jemand, der in einem anderen Land kommt, viele Unterstützung. Allein vielleicht könnte man es schaffen, aber hier braucht man absolut viel Unterstützung von den Behörden und von Organisationen, die hier sind. Sonst es ist es schwer, allein zu schaffen.
Sein Vorschlag, wenn jeder Einzelne einen persönlichen Mentor hätte, der sich in Sachen Arbeit auskennt, das wäre sehr hilfreich. Neben ihm hat Rabi Gandur Platz genommen. Er ist Fachkraft für IT-Sicherheit. Unbefristet fest angestellt bei einem großen Unternehmen. Doch, weil er aus dem Libanon kommt, wurde sein Asylantrag abgelehnt. Nun ist er geduldet. Ihm droht, trotz des festen Jobs abgeschoben zu werden.
Ich spreche mit meinem Kollegen in den USA und ich bin verantwortlich für Europa als Netzwerksupport. Es war wirklich peinlich, meinem Manager zu sagen, hey, ich bin geduldet und vielleicht muss ich die Arbeit jetzt verlieren oder kündigen.
3 Jahre lebte er in einer Sammelunterkunft, versuchte trotz der Geräuschkulisse und unangenehmer Mitbewohner, sich selbst Deutsch beizubringen. Ausziehen, trotz des guten Gehaltes und des festen Jobs, schwierig. Denn wer akzeptiert Mieter, die keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben? Jetzt berät er ehrenamtlich andere Flüchtlinge, die in einer ähnlichen Lage sind.
Ich habe alles alleine geschafft, um ehrlich zu sein. Ich war wirklich zielstrebig und ich habe die Ziel vorne gestellt und ich habe nicht aufgegeben. Ich bin niemals zu Hause geblieben, immer aktiv. Vereine helfen, übersetzen, Termine vereinbaren von meinem Kollegen.
Und das macht auch Amjad Kutub. Er kommt aus Syrien, arbeitet heute in einem Stromversorgungsunternehmen. Er plant verantwortlich Projekte.
Das heißt, ich bin derjenige, der plant, wo zum Beispiel Mittelspannung- oder Hochspannungsschaltanlagen ja abgeschaltet werden oder in Betrieb genommen werden. Und natürlich parallel dazu habe ich die Aufgabe, die Betriebsmitteldaten zu erfassen und ins System reinzubringen.
Der Syrer wünscht sich, dass beim Thema Zuwanderung nicht nur die negativen Seiten von Migration im Fokus stehen.
Und wir haben hier so eine Win-to-Win-Situation, dass wir die Ausländer etwas hier Gutes beitragen wollen und Deutschland will auch davon gut haben. Deswegen hätte ich, dass die Diskussion nicht heftig oder polemisiert wird.
Das Projekt Brückenbau hat einen Preis bekommen und wird von der Region Hannover und einer Stiftung gefördert. Es geht darum, Erfahrungen zu teilen. Erfahrungen über die Hürden, den richtigen Weg zum richtigen Beruf.
Flüchtlinge helfen Geflüchteten beim Projekt Brückenbauer in Hannover. Der Blick nach Hamburg. Weniger Verletzte, aber deutlich mehr Tote. So lässt sich die Verkehrsunfallstatistik der Hamburger Polizei für das vergangene Jahr zusammenfassen. Finn Kessler mit den Einzelheiten.
Einer der Hauptgründe für tödliche Unfälle im vergangenen Jahr war Unachtsamkeit, dass die Opfer selbst also nicht genug aufgepasst haben. Besonders deutlich wird das beim Blick auf die Senioren. 17 von 39 getöteten Menschen gehören zu dieser Gruppe. Die meisten der Unfälle mit Senioren waren laut Polizei selbst verschuldet. Hamburgs höchster Verkehrspolizist Enno Treumann sagte, dass viele der tödlichen Unfälle hätten verhindert werden können. Und zwar durch die einfachsten Verkehrsregeln, wie nach links und rechts zu schauen, bevor man auf die Straße tritt. Häufigste Ursachen für Unfälle mit Verletzten bleiben nach wie vor zu schnelles Fahren und zu wenig Abstand halten. Heraus sticht die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss. Die stieg um fast 18% an und es gab rund 40% mehr Verletzte bei solchen Unfällen. Im vergangenen Jahr wurde Cannabis ja teillegalisiert. Ob das etwas mit den steigenden Zahlen zu tun hat, ist noch unklar. Generell sei Cannabis aber ein Problem im Hamburger Straßenverkehr, sagt die Polizei. Eine gute Nachricht ist, dass deutlich weniger Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Die Zahl nahm um rund 100 Fälle ab. Insgesamt ist das Risiko, bei einem Unfall verletzt zu werden, in Hamburg historisch niedrig. Mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 und 2021 gab es pro 100.000 Einwohner nie weniger Verletzte als im vergangenen Jahr.
Heute ist Samstag, der 22. Februar. Reparieren liegt im Trend und das ist sinnvoll ja allein schon, um unsere Ressourcen zu schonen. Das Pinneberg-Museum im südlichen Schleswig-Holstein hat der Kunst der Reparatur gleich eine ganze Ausstellung gewidmet. Corinna Belo hat sie sich angesehen.
Sie hängen mitten im Raum an einer Metallstange, sodass man sie von beiden Seiten betrachten kann. Als wären sie etwas sehr Edles. Mustertücher, nach denen Mädchen und junge Frauen gelernt haben, wie sie Löcher zu stopfen haben. Sie lagerten seit Jahrzehnten im Museumsmagazin, herausgeholt von Angelika Riley. Sie war früher Leiterin der Textil- und Modeabteilung im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe. Sie arbeitet ehrenamtlich im Pinneberg-Museum und hat den gesamten Textilbestand der Sammlung digitalisiert.
Dabei sind mir vor allen Dingen diese sehr schönen Mustertücher. Natürlich gibt es auch die traditionellen Stickmustertücher, aber auch Flickmustertücher und Stopfmustertücher in die Hände gefallen, mehr oder weniger stapelweise. Und ich fand die schon immer faszinierend.
Erbstücke von Frauen aus der Region.
Die das lernen mussten zum praktischen Gebrauch. Und die aber in der Regel von den Töchtern, Enkelinnen, gelegentlich auch von den Söhnen in die Museen getragen werden, weil man sie erhalten haben möchte. Und das ist auch gut so.
Noch bis ins vergangene Jahrhundert lernten nahezu alle Mädchen und jungen Frauen das Stopfen und textile Flicken, Strümpfe, Hosen, Wäsche. An den Mustertüchern sieht man die Stiche, weil sie für Lernzwecke aus rotem Garn gemacht sind. Aber die echte Reparatur musste unsichtbar sein. Ein ganz anderes Verhältnis zur Reparatur sieht man an japanischen Keramikschalen im Nebenraum. Sie wurden nach der Kunst des Kintsugi repariert. Die Bruchstellen sichtbar gemacht mit Goldlack. Neben der Vitrine ein Wandbehang aus indigoblau gefärbtem Stoff. Auch hier sind die geflickten Löcher sichtbar, bestickt mit weißem Garn nach der sogenannten Boro- und Sashiko-Technik. Angelika Riley.
Und in der japanischen Tradition, die wir hier ausstellen, es mag auch noch ganz andere geben, wird die Reparatur betont und wird zum Teil der Ästhetik des Objekts.
Das sichtbare Reparieren ist längst auch in Europa zum Trend geworden. Mit der Ausstellung wollen die Kuratorinnen das ganze Spektrum zeigen. Caroline Schröder, Leiterin des Museums.
Die Ausstellung heißt ja Respekt, Kunst der Reparatur. Die Idee hinter der Ausstellung ist, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, aber nicht im Sinne von Recycling und Upcycling, sondern im Sinne des Erhaltens.
Auch ein Pullover aus einer Kunststopferei hängt in der Ausstellung. Er ist voller Löcher, geflickt mit den unterschiedlichsten Stichtechniken und Wollfarben, sichtbar und kreativ. Wer es lernen will, im April soll es Kurse im Kunststopfen, aber auch im Knopfannähen geben.
Der Titel der Ausstellung Respekt, die Kunst der Reparatur. Zu sehen das Ganze im Pinneberg-Museum bis zum 25. Mai. Und soweit mal der Blick auf den Norden mit Birgit Hasselbusch. Und das nächste Update gibt's dann um 10.15 Uhr.